überall hin wegziehen. Sie machen ihre Ausbildung und sind dann weg, überall in Deutschland, nur eben nicht bei uns. Welche Chancen habt ihr in Lüdenscheid? Jesus erzählt ein Gleichnis vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Denn darum geht es in der heutigen Predigt. Das Reich Gottes ist ein Begriff des Neuen Testaments. Im Alten Testament wurde oftmals von der Herrschaft Gottes gesprochen. Das Reich Gottes beschreibt eine Situation der Zukunft, die global weltumspannend ist. Gott und Menschen sind auf ewig miteinander verbunden. Und gleichzeitig macht Jesus deutlich, das Reich Gottes beginnt schon hier und jetzt in unserem jetzigen Leben. Gelten denn diese Aussagen für das Reich Gottes auch für unsere manchmal so normalen Gemeinden hier im Sauerland? Dürfen wir darauf hoffen, dass es auch bei uns hundertfältige Frucht gibt in Kirspe, in Lüdenscheid? Aber erst einmal zum Text selber. Jesus erzählt eine Geschichte, die mit der Lebenssituation der Menschen zu tun hat, ein Gleichnis. Und weil damalige Gesellschaft geprägt war von Landwirtschaft und Handwerk, erzählt eben Jesus etwas aus diesem Bereich. Das verstanden die Menschen, das war ihre Lebenswirklichkeit. Und am Schluss des Gleichnisses erzählt Jesus Folgendes. Ein anderer Teil der Saat fiel schließlich auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss, wer Ohren hat zu hören, der höre zu. Und später dann erklärt Jesus sein eigenes Gleichnis. Bei der Textlesung waren diese beiden Texte ineinander verschoben. Im Original, im Lukas, erzählt Jesus erst das Gleichnis, dann fragen ihn seine Jünger, was hat das eigentlich zu bedeuten? Und dann kommt die Erklärung. Und er erklärt seinen Jüngern Folgendes. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Wie tröstlich ist das? Gottes Wort bringt Frucht und zwar ganz viel. Es gibt Menschen, die die biblische Botschaft hören und Christ werden. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, ist also nicht das Gleichnis von all den verpassten Chancen, von all den vergeblichen Versuchen und den ganzen Aktionen unserer Gemeinden, die scheinbar zu nichts geführt haben. Jesus erzählt von Frucht und guten Ergebnissen. Und Jesus fordert seine Zuhörer auf, hört doch richtig hin, ihr habt doch Ohren zum Hören. Am Ende wird es ein richtig gutes Ergebnis geben. Lasst euch nicht entmutigen, auch wenn mal etwas daneben geht. Am Ende steht der Erfolg. Wichtig ist, wir müssen uns auf den Weg machen. Nicht, weil wir die letzten Doofen sind, sondern weil wir den Rückenwind der Zusage Jesu haben, am Ende wird es ein richtig gutes Ergebnis geben. Und der Bauer in dieser Geschichte wusste um all die Schwierigkeiten, um Missernten und Unkraut. Und trotzdem fängt er an zu säen. Er bleibt nicht zu Hause sitzen und lamentiert, es hat doch eh alles keinen Zweck mehr. Ein zweiter Gedanke, weitermachen, trotz Pleiten, Pech und Pannen. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, ist im ersten Teil ja eher ein Bericht über all das, was schief geht. Ob der Bauer nun ungeschickt war, keine Lust hatte oder ob das vielleicht gar nicht anders geht, darüber wird nichts berichtet. Vielleicht ist das auch gar nicht wichtig. Tatsache ist vielmehr, dass vieles daneben geht. Jesus erzählt, so entsteht Reich Gottes. Nicht alles klappt. Samen fällt auf Wege und Trampelpfade und wird von den Vögeln gefressen. Anderes Saatgut fällt auf felsigem Boden und kann keine Wurzeln ausbilden und verdorrt. Und wieder andere Pflanzen werden vom Unkraut überwuchert. Später dann erklärt Jesus das Gleichnis seinen Jüngern. Gott baut sein Reich und das geschieht durch die Verkündigung seines Wortes. Aber das muss natürlich jemand tun. Insgesamt wird das eine Erfolgsgeschichte. Das Wachstum ist groß. Hundertfältig verstehen wir heute nicht. 10.000% ist das Wachstum. Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, dass das ein mühsamer Weg wird. Und Jesus hat das während seiner irdischen Zeit selbst erfahren. Menschen wandten sich von ihm ab. Andere glaubten und jubelten ihm zu, aber irgendwann war dann die Euphorie vorbei. Und bei wieder anderen stirbt der Glaube allmählich ab, weil sie sich nur um ihr persönliches Glück und ihr Wohlergehen kümmern. Der Weg des Reiches Gottes ist steinig und keinesfalls ein Selbstläufer. Und Jesus lädt uns ein, daran mitzumachen. Aber auf was lassen wir uns ein? Haben wir eine Chance? Es bleiben Fragen nach diesem Text, der so großartig klingt. Sind das alles nicht nur theologisch richtige Aussagen, aber eben nur Theologie? Bewährt sich das noch in der heutigen Zeit? Macht unser Engagement überhaupt noch Sinn? Interessiert denn der Glaube überhaupt noch jemanden? Haben wir als Traditionsgemeinden eigentlich eine Chance, einladend zu werden? Diesen Fragen wollen wir ein bisschen nachgehen. Macht unser Engagement überhaupt noch einen Sinn? Interessiert der Glaube heute noch jemanden? Und dazu möchte ich Ihnen drei Begebenheiten erzählen, die Mut machen können, sich neu auf den Weg zu machen, einladende Gemeinde zu werden. Wir müssen am Ball bleiben und dürfen nicht aufgeben. Diese kaputte Welt braucht Jesus. Wir müssen lernen, neu über unseren Glauben zu sprechen und einzuladen, nicht mit dem Holzhammer, aber zeitgemäß und sensibel. Und es sind nicht nur Worte, die Wirkung zeigen. Manchmal überzeugt gelebt der Glaube viel mehr. In der Meinerzangener Zeitung, die wir auch als Kirsberg lesen dürfen, die aus dem Verlag der Lüdenscheider Nachrichten kommt, stand am 8. November vergangenen Jahres folgender Text. Kein Platz für Bewährung. Der Angeklagte im Amtsgericht Meinerzhagen schien desinteressiert und teilnahmslos. Das fiel auch dem Richter schnell auf. Dreifaches Erschleichen von Leistungen und zweimal Beleidigung von Polizisten lautete die Anklage gegen den 32-Jährigen, der sich übrigens nicht einmal an sein Geburtsdatum erinnern konnte. Und dann kommt eine lange Auflistung seiner Straftaten und der Zeitungsartikel endet. Während der gesamten Verhandlung hing der Angeklagte scheinbar gelangweilt auf seinem Stuhl, stierte meist aus dem Fenster. Für ihn war es nicht der erste Besuch in einem Gerichtssaal. 13 Vorstrafen hat der Mann bereits angesammelt und mit Blick darauf verurteilte der Richter den Angeklagten zu 3 Monaten Haft. Für Bewährung war kein Platz mehr. Diesen Text hat mir meine Frau vorgelesen und sie stellte dann die vielleicht eher rhetorische Frage, hat der denn überhaupt noch eine Chance? Und darauf meine spontane Antwort, die mich selbst überraschte, der müsste zu Jesus finden. Eigentlich passt diese Antwort nicht zu mir. Ich finde sie etwas plakativ. Und ich glaube auch nicht, dass bei Jesus alle Probleme gelöst sind. Und dennoch hatte ich den Eindruck, bei diesem verkorksten Leben, da hat dieser Mensch nur eine Chance, wenn Jesus sein Leben radikal ändern kann. Zu unserer Gemeinde in Kirsberg gehört er nicht und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Und dennoch, vermutlich wird sein Leben nur durch ein Wunder in Ordnung kommen. Aber wer erzählt ihm von Jesus? Hat er überhaupt eine Chance, Christen kennenzulernen oder kommen die in seinem Milieu überhaupt nicht vor? Wenn wir ihm nicht von Jesus erzählen, wer tut es dann? Eine zweite Geschichte. Mir erzählte eine Mutter aus einer unserer Gemeinden hier in der Region etwa Folgendes. Ich bete jeden Tag für unsere beiden Kinder. Sie sind in unserer Gemeinde aufgewachsen und haben angefangen, als Christen zu leben. Und dann kam das Studium, erst ging die Tochter, dann unser Sohn. Das hat bei beiden gut geklappt. Inzwischen haben beide eine Stelle gefunden, aber nicht hier bei uns, sondern in Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz. Eines Tages waren sie dann aus dem Haus, alles prima, so soll das doch sein. Aber, und dann merkte ich ihre Traurigkeit, In einer Gemeinde sind sie nicht wieder angekommen. Klar, wenn sie uns besuchen, dann gehen sie mit in den Gottesdienst. Aber vor Ort haben sie keine Gemeinde. Und manchmal, glaube ich, so berichtete sie, sie suchen auch gar nicht intensiv danach. Unsere Tochter ist inzwischen verheiratet mit einem netten Mann. Und so bete ich oft, dass Gott ihnen Menschen in den Weg schickt, die sie einladen in einen Hauskreis oder den Gottesdienst oder zu einem Lobpreisabend. Aber neulich, so fuhr sie fort, ging mir durch den Kopf, wenn die Menschen da, wo unsere Kinder jetzt leben, so sind wie ich, dann haben unsere Kinder wohl schlechte Karten. Ich spreche ganz wenig über meinen Glauben. Ich lade keine Menschen ein und in unserer Gemeinde passiert da wenig. Ich konnte ihr nur zustimmen, ich kenne das. Wir müssen das Neue lernen, über unseren Glauben zu reden, keine Predigten halten, aber sagen, was uns wichtig ist. Wenn wir das nicht tun, wer macht es dann? In unserem Bund gibt es jeden Herbst Tagungen für Gemeindeleitungen. Die diesjährigen standen unter dem Titel »Krasse Zeiten, starker Glaube«. Da ist ein Sammelband erschienen. Aus diesem Sammelband lese ich einen kurzen Bericht von Gordon MacDonald, amerikanischer Pastor. Er schreibt Folgendes. Als junger Mensch bis in meine Teenagerzeit hinein gab es in meiner Familie viele Probleme. Mein Vater und meine Mutter waren unglücklich seit dem Tag ihrer Hochzeit. Keiner von ihnen wusste, wie man den anderen lieben konnte. Unser Zuhause war deshalb von Konflikten geprägt und oft habe ich mich deswegen in den Schlaf geweint. Ich fühlte mich nicht sicher. Ich konnte den Tag nicht erwarten, an dem ich endlich dieses Haus verlassen konnte. Wenn man in einem solchen Zuhause aufwächst, dann lernt man manche Dinge einfach nicht. Man lernt zum Beispiel nicht, wie eine liebevolle Ehe funktioniert. Als Mann weiß man nicht wirklich, wie man seine Frau lieben soll. Nachdem ich ausgezogen war, hatte ich deswegen noch eine Menge zu lernen. Als ich anfing zu studieren, lernte ich ein verheiratetes Paar kennen. Sie waren ungefähr 25 Jahre älter als ich. Und aus irgendeinem Grund entschieden sie sich dafür, mich einzuladen. Sie luden mich eines Tages zu sich nach Hause zum Abendessen ein und als Student sagt man zu Essenseinladungen niemals nein. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Das Essen war wunderbar. Aber es war noch etwas anderes, das mich faszinierte. Ich saß an einem Tisch mit zwei Personen, die sich liebten. Ich hörte der Frau zu, wie sie ihren Ehemann ermutigte, hörte, wie sie ihn zum Reden brachte, sah die Art, wie sie ihn liebte und respektierte. Und ich beobachtete, wie er mit ihr umging, mit so viel Respekt und Ehre. Und er führte tiefgehende Unterhaltungen mit ihr. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Zum ersten Mal konnte ich sehen, was Liebe wirklich ist. Sie luden mich später ein, wiederzukommen, und das tat ich. Ich ging immer häufiger zum Abendessen zu ihnen, und jede der Erfahrungen an diesen Abenden lehrte mich, wie ein Ehemann und Vater sein sollte. Wenn sie nicht in mein Leben getreten wären, dann wäre meine Fähigkeit, als Ehemann zu leben, sehr dürftig ausgeprägt gewesen. Meine gesamten Ehejahre, meines Wissens ist Gordon MacDonald inzwischen 80, habe ich bis heute damit darauf aufgebaut, was ich in dem Zuhause dieses Paares gelernt habe. Und sein Fazit, diese Geschichte zeigt, welchen Einfluss Menschen aufeinander haben können, wenn Jesus in ihrem Leben präsent ist. Ein Mensch kann andere beeinflussen, zwei Menschen können noch mehr Menschen beeinflussen. Und dann gibt es da noch eine noch größere Gruppe, sagen wir eine Gemeinde. Wenn die Dinge dort richtig laufen, wenn der Geist Gottes in Bewegung ist, wenn die Leute Jesus untereinander lieb haben, dann wird die Nachbarschaft das sehr schnell herausfinden. Was hat Gordon MacDonald überzeugt? Die Gespräche? Ganz sicher auch. Aber vor allen Dingen das aus der Liebe zu Jesus geprägte Verhältnis dieses Ehepaars zueinander, letztlich ihr gelebter Glaube. Eine zweite Frage hatte ich angeschnitten. Haben wir als Traditionsgemeinden eigentlich eine Chance, einladend zu sein? Die Gedanken, die ich vorgetragen habe, begleiten mich schon seit einiger Zeit und überwiegend in meiner Verantwortung in der Leitung der Freien Evangelischen Gemeinde in Kirspel. Wenn ich unsere gemeindliche Situation anschaue, und ich kenne auch einige andere Gemeinden hier im Kreis, beobachte ich Gruppierungen, Überzeugungen und Lebensmodelle, die nebeneinander existieren und oftmals gar nicht mehr miteinander im Dialog sind. Und das beileibe nicht nur in Kirspel. Sind wir einladend in unserer Verschiedenartigkeit und den manchmal offen zutage tretenden Dissensen? Da gibt es eine erste Gruppe, die an Tradition festhalten. Das, was früher Gemeinde ausgemacht hat, das kann doch heute nicht schlecht sein. Ich bringe ein Beispiel. In der FEG Kirspel können wir herrlich über unsere Mittwochsgebetsstunde streiten. Es gibt eine kleine kämpferische Gruppe mit der Überzeugung, dass die Gemeinde untergeht, wenn wir diese Gebetsstunde aufgeben. Aber es kommen nur noch 10 Leute zur Gebetsandacht. Dasselbe gilt übrigens auch für die Arbeit der Evangelischen Allianz in Kirspel und die monatlichen Allianz-Gebetsstunden. Hier gilt dieser schäbige DDR-Witz, der im Letzte macht bitte das Licht aus. Die Fronten scheinen verhärtet. Aber allen ist wichtig, dass es gebetet wird. Mein Eindruck ist, dass wir überlebte Traditionen aufrechterhalten, weil wir die Tradition für das Wesentliche halten. Aber sie sind nur Formen, die in einer anderen Zeit kraftvoll waren. In der Diskussion über diese Formen verletzen wir uns und haben dann keinen Mut mehr für das Wesentliche und keine Kreativität für neue Ideen. Es gibt eine zweite Gruppe, das sind viele im mittleren Lebensalter, Familie, Haus, Beruf, Kinder, Gemeinde, Hobby, und das soll ich alles unter einen Hut bringen. Diese Gruppe hat nichts Kämpferisches und natürlich kommen sie auch nicht zur Mittwochsgebetsandacht. Eher haben sie ein schlechtes Gewissen, und dieses schlechte Gewissen haben sie in jedem ihrer Lebensbereiche. Und deswegen jonglieren sie sich irgendwie durch. Wenn dann so ein Kämpfer aus der Gruppe 1 auf sie zukommt und aus der Bergpredigt zitiert, trachte zuerst nach Gottes Reich und Gerechtigkeit, dann ist die Antwort, du hast ja recht, aber ich schaffe das nicht. Da gibt es eine dritte Gruppe. Das sind viele der jungen Erwachsenen, die mit der Möglichkeit dauerhafter Erreichbarkeit aufgewachsen und immer online sind. Ihre Lebensüberschrift Multioptionalität. Eine dauerhafte Einbindung in eine Aufgabe oder Gruppe ist ganz schwierig, weil es immer noch irgendwo vielleicht eine bessere Möglichkeit geben könnte, eine weitere Option. Wenn wir in dieser Altersgruppe etwas planen, kann es sein, dass sich 2 Stunden vor Beginn jemand meldet per WhatsApp, ey, tut mir leid, kann leider nicht kommen, hab noch erfahren, dass irgendwo irgendetwas ist, was vielleicht interessanter sein könnte. Das soll reichen. Man kann weitere Gruppierungen und Milieus finden. Und wenn ich das beschreibe, möchte ich nicht verurteilen. In diesem Umfeld passiert Gemeindearbeit, bei uns in Kirspel und in vielen anderen Gemeinden auch. Und ich glaube auch hier bei euch in Lüdenscheid. Und Gäste merken schnell, dass Gemeinde schon ein bunter, manchmal auch ein etwas anstrengender Haufen ist. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass Gott sich zurückgezogen hat, nur weil sich die Zeiten mal wieder so deutlich ändern. Und deshalb möchte ich zum Schluss ein paar persönliche Beobachtungen und Erfahrungen erzählen, die mir in der letzten Zeit beim Nachdenken über diese Fragen wichtig geworden sind und die mir Mut gemacht haben. Und vielleicht kann der ein oder andere von Ihnen damit etwas anfangen. Ein erster Gedanke: Wasserträger sollen wir sein, mehr nicht. Im Dezember 2016 haben wir in der Gemeindeleitung zusammen mit den Bereichsleitern in Kirspel eine Klausur gemacht, samstags von 9 bis 16 Uhr. Und Burkhard Meissner, Pastor beim Bibellesebund, er ist Mitglied unserer Gemeinde, hat mit uns eine Bibelarbeit gemacht über die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Sie steht in Johannes 2. Diese neutestamentliche Geschichte habe ich mindestens 50 Mal in meinem Leben gehört. Und seit diesem Termin im Dezember bewegt sie mich ganz neu. Sie ist zu einer Überschrift geworden für uns in der Gemeindeleitung. Jesus wird mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen und das Peinliche passiert. Der Wein ist alle. Maria, Jesu Mutter, macht ihn darauf aufmerksam und irgendwann nimmt sich Jesus dieses Problems an. Er beauftragt die Diener, Wasser zu bringen und dem Speisemeister zur Verfügung zu stellen. Und sie tun das, aus dem Wasser ist Wein geworden, nicht irgendeiner, sondern ein ganz guter, wir in Deutschland würden sagen, eine Spätlese. Was mich fasziniert, ist das Folgende. Spätlese aus Wasser machen, das können wir nicht, das kann nur Jesus. Aber Wasser ranschleppen, das schaffen wir auch. Ich empfinde immer mehr, dass das eine gute Arbeitsteilung ist zwischen uns und Jesus. Wir schleppen das Wasser, er macht die Spätlese. Wasser schleppen ist anstrengend, besonders dann, wenn diese Krüge wie damals 80 bis 120 Liter Fassungsvermögen hatten. Engagement ist manchmal anstrengend, aber das darf man Menschen durchaus zumuten. Aber dann dürfen wir irgendwann auch mit Gelassenheit sagen, so, das Wasser ist da, wir haben alles gemacht, Jesus, was wir tun sollten. Und jetzt bist du dran. Das Wunder, das können wir nicht tun. Wir können eine schöne Atmosphäre schaffen, Menschen einladen, sie freundlich begrüßen, ihnen einen Kaffee anbieten, aufpassen, dass niemand in einer Ecke alleine steht. Aber das Wunder, dass ein Mensch Christ wird, das können wir nicht tun. Da ist Gott am Zuge. Arbeiten und trotzdem gelassen bleiben, so wünsche ich mir unser Engagement in der Gemeinde. Und ein zweiter Text, der mich ganz lange begleitet. Wer kennt die Jahreslosung des Jahres 2007? Habe ich mir gedacht. Ich wusste auch nicht, dass es die Jahreslosung des Jahres 2007 war, aber dieser Text ist mir ganz präsent. Ich musste erst einmal in Wikipedia nachschlagen. Und diese Jahreslosung tauchte wieder auf. Am 27. April 2017 war sie die Tageslosung aus Jesaja 43. Gedenkt nicht an das Vorige und achtet nicht auf das Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Auf dem Willow Creek Kongress in Dortmund im Februar 2018 zitierte der katholische Theologe Dr. Christian Hennecke dieses Jesaja-Zitat. Und wieder kam es rein in unsere Überlegungen zur Gemeindearbeit. Gestern hatten wir als Gemeindeleitung mit dem Bereichsleiter in eine Klausurtagung in Münster von einem Externen gestaltet, der stieg ein mit einer Andacht. Raten Sie, welchen Text er hatte? Diesen. Und ich habe so empfunden, dass Gott so eine Überschrift gesetzt hat, die uns begleitet. Das ist kein Zufall. Mich bewegt, dass Gott immer dabei ist, Wachstum und Neues entstehen zu lassen. Und wir sehen das manchmal gar nicht. Gott ist am Zuge, der will etwas entstehen lassen in Kirspe und bei euch hier in Lüdenscheid. Und wir müssen wirklich genau hinsehen, dass wir das mitkriegen. Und noch etwas, Gott fordert die Menschen auf, schaut nicht zurück, hängt nicht an dem fest, was früher war, was vielleicht früher gut war, hängt nicht fest an den Verletzungen von früher, schaut nach vorne, es soll Neues entstehen. Und Jesus sagt später, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Ich will einfach nicht aufhören zu glauben, dass Gott auch in unseren Gemeinden Neues und Gutes wachsen lassen will, dass er uns neue Ideen schenkt, wie wir einladende Gemeinde sein können. Und ein letztes. Bill Hybels ist Gründer und war leitender Pastor der Willow Creek Community Church, einer Megakirche mit über 20.000 Besuchern in Chicago. Bill Hybels ist wegen persönlichen Fehlverhaltens in die Diskussion geraten, aber sein Lebenswerk wird dadurch nicht beeinträchtigt. Sünder sind wir alle. Bill Hybels hat den Satz formuliert, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und als ich das hörte, habe ich gesagt, das kann Bill ja ruhig sagen. Und vielleicht trifft das ja auf seine Riesenkirche in Chicago zu. Aber hier bei uns, die FEG ist die Hoffnung von Kirspe. Niemand von uns würde sich trauen, so etwas öffentlich zu sagen. Am 27. August 2017 haben wir bei uns in Kirspe ein Gemeindeforum gemacht nach dem Gottesdienst mit Gesprächen in jeweils drei Gruppen. Und in einer der Gruppen, in der ich war, sagte jemand, ich habe in dieser Gemeinde gelernt zu beten. Das damals zu lernen, war total wichtig für mich und hat mein Leben verändert. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Zum Abschluss der Predigt sehen wir dazu ein kurzes YouTube-Video über diesen Satz von Bill Hybels. Es will uns Mut machen, Gott alles zuzutrauen.
Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen.
Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.